Ehrensache, der Podcast der Maschinenringe Deutschland.
Deutschland befindet sich mitten in der Energiewende. Bis 2045, so sieht es das Klimaschutzgesetz der Ampelfraktion vor, soll das Land treibhausgasneutral werden. Ein wichtiger Teil dieses umfangreichen Gesetzes ist das Solarpaket 1. Das enthält besonders für landwirtschaftliche Betriebe, die bereits erneuerbaren Strom produzieren oder produzieren wollen, wichtige Neuerungen. Welche das sind und was sich hinter den Gesetzestexten verbirgt, bespreche ich mit Raphael Haug. Er arbeitet bei Landenergie, dem Energiedienstleister speziell für die Landwirtschaft. Als Produktmanager kümmert er sich dort um die erneuerbaren Energien. Raphael, lass uns direkt in unser Gespräch einsteigen. Wie verläuft aus deiner Sicht die Energiewende?
Ja, ich glaube, aktuell steht es richtig gut. Das letzte Jahr 2023 war wieder sehr erfolgreich für die Zubauzahlen, was sich an PV-Anlagen, an Windkraftanlagen getan hat, nachdem ja doch eine Ruhephase war während Corona und so das Ausläufer-Energiekrise-Jahr, wo auch einfach viel an Teilen, an Technik gefehlt hat, musste dann doch im Jahr 2023 viele Projekte fertiggestellt werden. Mit den Änderungen, eben die mit dem EEG 2023 auch kamen, gab es da nochmal einen Boom sozusagen. Und deswegen war doch der Zubau an PV zum Beispiel doch sehr, sehr deutlich und war ein erfolgreiches Jahr 2023.
Okay, und trotzdem hat das Klimaschutzgesetz ja ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ich möchte von dir gerne wissen, weshalb ist es für uns alle so wichtig zu wissen, was in diesem Gesetz steht und vor allem auch, weshalb wird es so kontrovers von den verschiedensten Seiten diskutiert?
Genau, also die Energiekrise hat uns doch sehr stark getroffen mit enormen Energiepreisen, was die ganze Energiebranche durchgewirbelt hat. Und dann war doch das Jahr 2023 wieder ein Jahr, wo sich eigentlich von Energiepreisen zum Beispiel, von der Versorgung von Wechselrichter, von Modulen und so weiter, sich alles wieder eingependelt hat, auch vom Preisniveau her wieder nach unten gegangen ist. Und die Zeichen sind aktuell sehr positiv, dass es der Ausbau weiter voranschreitet an erneuerbaren Energien und auch der Atomausstieg haben wir, glaube ich, ganz gut verkraftet, wobei man da, glaube ich, auch die nächsten Jahre einfach sehen muss, wie sich das Ganze entwickelt, was die Energiepreise machen.
Ein wichtiger Teil von dem Klimaschutzgesetz ist ja das Solarpaket 1. Raphael, geh mal noch nicht in die Tiefe, gib uns aber mal eine kurze Zusammenfassung. Was steht in diesem Solarpaket 1 und, wenn es ein Solarpaket 1 gibt, gibt es auch schon ein zweites oder ist das zumindest, ich sag mal, zeitnah angedacht?
Genau, in dem Zusammenhang mit dem Klimaschutzpaket wurde ja auch das Solarpaket, wurden ja viele Veränderungen und so weiter ja heiß diskutiert und auch schon sehr lang diskutiert. Das Solarpaket, die ersten Vorschläge gab es ja, glaube ich, im August 2023. Jetzt sind wir im Mai 2024, bis es jetzt endlich verabschiedet wurde. Und da merkt man schon, dass da in diesem ganzen Klimaschutz, wie wollen wir die nächsten 10, 20 Jahre gestalten? Wie kommen wir von Emissionen runter? Wie können wir uns da klimafreundlich aufstellen? Hat klar jede Partei, jeder ist seine eigenen Ansichten, hat eigene Ideen, Konzepte, die da reingebracht werden sollen. Und der große Kritikpunkt oder ja, Diskussionspunkt am Klimaschutzpaket, weil ja die Thematik muss jeder Sektor seine Klimaschutzziele separat erreichen oder reicht es, wenn alle zusammen das Klimaschutzziel erreichen, auch wenn es einzelne Bereiche, jetzt der Verkehrsbereich hat ja da nochmal oder die letzten Jahre schon seine Klimaziele ja verfehlt. Wie soll damit umgegangen werden? Und der aktuelle Kompromiss sieht ja entsprechend vor, dass einfach alle Bereiche zusammengefasst werden und dann die Klimaziele entsprechend erreicht werden oder wenn sie nicht erreicht werden, dann eben Maßnahmen getroffen werden können, wie das Ganze erreicht wird.
Du hast es gerade schon gesagt, es geht darum, das Ganze ja auf die Spur zu bringen und den Kurs zu halten. Bis 2030, so ist das Ziel, sollen 80% des hier verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Jetzt möchte ich von dir als Experten wissen, reichen die beschlossenen Maßnahmen aus, um dieses Ziel zu erreichen? Oder siehst du schon jetzt Nachbesserungs- und weiteren Handlungsbedarf?
Ja, also grundsätzlich sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg, weil es zum einen ja schon der Rahmen gut abgesteckt wird. Das sieht jetzt einfach auch, was man bei dem Klimaschutzgesetz und so weiter ja jetzt hofft oder braucht, ist ja einfach langfristig Planungssicherheit, dass jeder weiß, okay, wenn doch das Energiesystem umgebaut werden soll, wenn Emissionen eingespart werden soll, brauchen wir schon eine klare Vorgehensweise oder eine Richtung, wo sich alles hinentwickeln soll. Und jetzt eben auch mit dem Solarpaket sind schon die Rahmenbedingungen sehr klar gesteckt, dass jetzt eben genau man weiß, so viel soll in der Fläche ausgebaut werden an PV-Energie, so viel auf Dach, also Dachanlagen. Agri-PV spielt jetzt auch eine große Rolle. Hier wurden Regelungen getroffen. Also da hat sich jetzt schon einiges getan. Aber klar, Bürokratieabbau ist in aller Munde. Auch im Energiebereich muss Bürokratie abgebaut werden. Wenn man es vergleicht, das EEG 2000, das hatte, glaube ich, 8 oder 10 Paragraphen. Mittlerweile das EEG 2023 über 100, 110, 120, vielleicht sogar mehr, bis zum Teil Unterparagraphen, wo man in die Buchstaben K, J und so weiter rein muss. Und das ist einfach schon eine riesige Komplexität, wo man am Ende des Tages auch sagen muss, da muss sich einiges vereinfachen, wenn jeder auch an der Energiewende dran teilnehmen soll.
Dieser Podcast wird unterstützt und präsentiert von Landenergie, dem Energiedienstleister für die Landwirtschaft.
Mit dem Beginn der neuen Bundesregierung, mit der Ampelkoalition, wurden ja verschiedene Maßnahmen vorgestellt, wie einfach auch der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden soll. Begann ja mit dem Osterpaket und hat ja dann resultiert im EEG 2023, aber es wurde von vornherein immer schon angekündigt. Das sind alles nur so Zwischenbausteine, um einfach ja, Fehler oder Missstände, die vielleicht die letzten Regierungen versäumt haben, zu beheben, müssen korrigiert ausgeglichen werden. Und deswegen kam das EEG 2023 und dann eben auch das Thema, wir müssen da weiter uns entwickeln. Wir brauchen mehr Ausbau von erneuerbaren Energien, speziell PV und Wind. Und deswegen wurden dann verschiedene Maßnahmen definiert, vorgeschlagen mit dem Solarpaket 1, was jetzt endlich beschlossen wurde. Aber man hat auch schon gesagt, das sind immer nur so einzelne Bestandteile. Das muss sich im Großen und Ganzen einiges verändern. Deswegen wird es jetzt dann auch eigentlich auch gleich ein Solarpaket 2 dann geben, wo schon wieder weitere Veränderungen getroffen werden, um das Ganze ja auf Spur zu bringen oder weiterhin auf Kurs zu halten.
Okay, Raphael, jetzt würde ich aber vorschlagen, dass wir trotzdem mal die Lupe rausholen und dieses Solarpaket 1 mal so ein bisschen näher betrachten. Natürlich immer so, dass es auch für einen Podcast verständlich bleibt, wo es ja ums Hören geht. Fangen wir an. Freiflächenanlage. Was ändert sich für diejenigen, die eine Freiflächenanlage betreiben oder betreiben möchten?
Hier soll, was es bis jetzt noch nicht gab, muss man einen Kriterienkatalog einhalten, wenn man eine neue Anlage bauen möchte, um weiterhin die EEG-Vergütung zu bekommen. Hier ist die Rede von aus einer Auswahl von fünf Kriterien. Darf man sich 3 aussuchen, die man einhalten soll. Geht hin von die PV-Module dürfen maximal 60% der Grundfläche der Gesamtfläche sozusagen einnehmen, bis hin zu verminderter Pflanzenschutz auf der Grundfläche, auf der Wiese sozusagen, wo die Freiflächenanlage steht, bis hin zu Biotopen, die man anlegen soll oder Durchgangsflächen für Wildtiere, dass die durchziehen können.
Höre ich da jetzt schon so einen sich anbahnenden Konflikt heraus, wo es einfach darum geht, ob wir landwirtschaftliche Nutzflächen eben dafür nutzen, um Lebensmittel zu erzeugen oder dass sie eben jetzt auch noch in Konkurrenz treten, dass wir dort großflächig PV-Anlagen aufbauen, um auch Strom dazu erzeugen.
Dieser Interessenskonflikt, der war sehr stark die letzten Jahre eben in der Diskussion. Wollen wir unsere Felder dafür hernehmen, um Nahrungsmittel zu produzieren oder wollen wir sie für die Energiewende nutzen? Und hier hat man jetzt schon nochmal Verbesserungen gesehen zum EEG 2023, was das Solarpaket jetzt eben mit sich bringt, dass man sich eben darauf geeinigt hat oder verständigt hat, wir wollen maximal 80 Gigawatt an Leistung auf der Fläche produzieren und die andere Hälfte, die wir jetzt für den Zubau brauchen, die soll eben über Dachanlagen und schon besiedelte oder bebaute Flächen einfach genutzt werden, um einfach auch da zu sagen, die Erzeugung auf der Fläche ist wichtig, sie ist günstig, aber es muss eben auch ein klarer Rahmen sein, dass man weiß, wo sich das Ganze hin entwickelt.
Eine weitere Möglichkeit, auf landwirtschaftlichen Flächen Strom zu erzeugen, sind Agri-PV-Anlagen. Raphael, trotzdem, obwohl es vermutlich viele schon irgendwie wissen, hol uns nochmal mit rein. Kurz und knapp, was sind Agri-PV-Anlagen, was ist auch der Unterschied zu Freiflächenanlagen und welche Veränderungen bringt das Solarpaket 1 dort für die Landwirte mit sich?
Genau, nochmal ganz kurz, Agri-PV steckt ja schon Agri drin für landwirtschaftliche Nutzung, also auch hier steht weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund, es sollen weiterhin Früchte angebaut werden, genutzt werden, abgebaut werden oder geerntet werden und auch weiterhin die Solarstromerzeugung soll da funktionieren, indem man entsprechend Obstbauplantagen überdacht mit PV-Modulen, was man endlich schon von Hagelschutznetzen kennt und dann weiterhin Äpfel erntet und Solarstrom erntet. Und hier war es eben so, dass aktuell als Agri-PV-Anlage nur die Anlage gilt, die mehr als 2,10 Meter über dem Boden aufgestellt ist, wo man dann entsprechend drunter durchfahren kann. Und zusätzlich sollen jetzt eben auch senkrechte Module, senkrecht installierte Module, eben auch als Agri-PV-Anlage genutzt werden. Und die entscheidende Änderung, die jetzt mit dem Solarpaket entsprechend kommt, ist, dass bislang Agri-PV-Anlagen um die Vergütung mit Freiflächenanlagen in einem gemeinsamen Ausschreibungsverfahren kämpfen mussten, dass sie den Zuschlag bekommen, aber Agri-PV-Anlagen allein von der Installation her aufwendiger und schlussendlich teurer sind, also hier nicht so günstig anbieten können wie eine Freiflächenanlage, die vielleicht für 3, 4 Cent einspeisen kann. Und deswegen hat man hier gesagt, okay, die Agri-PV-Anlagen, die kommen in den eigenen Topf, werden separat vergütet. Hier gibt es auch einen neuen Höchstvergütungssatz von über 9,5 Cent, der entsprechend im Ausschreibungsverfahren für die größeren Anlagen gilt, für Anlagen kleiner als 1 MW Leistung. Da gibt es dann eben als anzulegender Wert diese 9,5 Cent. Also hier hat sich schon nochmal einiges getan, um eben auch Agri-PV-Anlagen einfach attraktiv zu machen und diese Doppelnutzbarkeit einfach, dass das Ganze funktioniert und unterm Strich aufgeht.
Ich würde noch einen kurzen kleinen Schwenk wegmachen, so rein von diesen landwirtschaftlichen Themen, weil es nach wie vor ein Hype-Thema, ein Trend-Thema ist: Balkonkraftwerke. Für wen lohnt sich so ein Balkonkraftwerk und was ist das eigentlich? Also Kraftwerk klingt ja so nach, keine Ahnung, viel Strom, die Möglichkeit, irgendwie den ganzen Haushalt damit zu versorgen. Ich nehme mal an, das ist nicht so. Es sei denn, ich habe einen riesen Balkon.
Balkonkraftwerke sind ja die letzten Jahre oder auch gerade die Teilhabe jedes Bürgers an der Energiewende ist ja doch ganz wichtig, dass jeder auch die Möglichkeiten nutzen kann. Klar, man kann das machen, indem man einen entsprechenden Stromvertrag zum Beispiel abschließt oder der kann oder möchte sich ein E-Fahrzeug anschaffen und sagt, okay, ich möchte mit Strom fahren, anstatt jetzt Benzin oder Diesel. Und dann, dass man jetzt eben sagt, okay, aber wie kann der klassische Mieter in seiner 3-4-Zimmer-Wohnung mit Balkon vielleicht an der Energiewende dran teilnehmen und dass man dem eben sagt, okay, du kannst an deinem Balkon PV-Module dran montieren, das Ganze an die Steckdose anschließen und darin auch einen Teil von deinem Strom, erzeugten Strom dann auch selbst nutzen.
Ich nehme mal ganz stark an, dass auch das Solarpaket 1 hier irgendwelche Änderungen mit sich bringt. Also, was ist für diejenigen neu, die ein Balkonkraftwerk betreiben oder betreiben möchten?
Die ursprünglichen Regelungen oder glaube auch für Balkonkraftwerke war es schon vereinfacht, aber grundsätzlich hat ja der Netzbetreiber schon die Hoheit über das Stromnetz und wenn eine Erzeugungsanlage angeschlossen wird, dann war es ja oft immer das Thema, okay, wo wird das Ganze vereinfacht? Das wird ja auch Strom, kann grundsätzlich eingespeist werden, dann muss die Leitung, das ganze Hausnetz muss dafür ausgelegt sein, auch wenn eine Balkonkraftanlage doch recht wenig Strom einspeist. Dann wollten natürlich die Netzbetreiber mitsprechen, der Strom muss gemessen werden vielleicht auch oder was passiert, wenn Strom ins Netz eingespeist wird, wie geht man damit um? Und da waren einfach ganz viele Fragen offen, bis hin zur Registrierung der Anlage beim Netzbetreiber oder im Marktstammdatenregister. Alles Themen, wo man jetzt gesagt hat, okay, das ist für den Standard-Otto-Normalverbraucher doch sehr aufwendig und komplex. So eine kleine Anlage, die eigentlich keinen Strom ins Netz einspeist, die nur wenig Strom erzeugt, doch ans Netz zu bringen. Und hier hat man gesagt, okay, entbürokratisiert muss das Ganze werden. Es reicht die Anmeldung im Marktstammdatenregister. Und dann muss es eine sichere Anlage sein, die dann installiert wird, dass hier der Sturm nicht wegweht und kann ganz normal am Hausnetz angeschlossen werden.
Raphael, wir haben jetzt über allerhand Möglichkeiten gesprochen, wie ich erneuerbaren Strom produzieren kann. Ganz allgemein, ganz generell gefragt, ist die Zeit gerade gut oder eher schlecht, um in erneuerbare Energien als Privatperson oder als private Gemeinschaft zu investieren?
Grundsätzlich Photovoltaik ist immer eine gute Entscheidung, gerade wenn noch keine Anlage hat, eine Eigenverbrauchsanlage zu bauen, die entsprechenden Dachflächen einfach noch zu nutzen, vielleicht auch mit einem Speicher zu kombinieren, um einfach ja, den Strom, den man selbst erzeugt, auch selbst nutzen zu können. Gerade in der Landwirtschaft gibt es auch den einen oder anderen Anwendungsfall, wo das Ganze eben auch wirklich sich rechnet und das Ganze Sinn macht, eben auch mit Speicher, dass man sagt, okay, für einen Milchviehbetrieb oder Schweinemastbetrieb, der tagsüber entsprechend viel Strom braucht, den Strom selbst zu nutzen oder mit dem Speicher zwischenzuspeichern und doch die höheren Vergütungssätze jetzt eben auch für Agri-PV, was das neue Solarpaket mit sich bringt, wird das Ganze doch nochmal wirtschaftlicher und gibt einfach doch neue Perspektiven, wie man diesen Strom noch sinnvoll nutzen kann und wie diese Flächen, die zur Verfügung stehen, entsprechend auch sinnvoll genutzt werden können.
Die Energiewende findet ja auf dem Land statt. Hier stehen Photovoltaikanlagen, egal ob an Freiflächenanlagen, ob Agri-PV-Anlagen, ein Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe, sprich sowas wie Maschinenhallen, Ställe, sind mit großen Dachanlagen bebaut. Hier finden Windräder ihren Platz. Hier wird Biogas oder mit Biogas Energie erzeugt. Wie wird sich die Energiewende auf die Landbevölkerung und auf ganz generell unser Landschaftsbild deiner Meinung nach auswirken?
Ja, grundsätzlich muss man sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass sich das Landschaftsbild verändert, so wie es sich schon immer verändert hat. Jetzt werden es immer mehr noch die Windkraftanlagen sein, die vielleicht in Wäldern gebaut werden, die Freiflächenanlagen oder was man in Obstbaugebieten eben schon kennt, sind die Hagelschutznetze. Da wird dann vielleicht das ein oder andere Hagelschutznetz durch eine PV-Anlage ersetzt oder mit ergänzt werden, dass sich das Landschaftsbild vielleicht schon bedingt verändert. Die ein oder andere Hochspannungsleitung wird noch mit dazukommen, um entsprechend den Strom vom Norden nach Süden zu transportieren. Da ist schon eine Veränderung im Landschaftsbild da. Genau, je nach Region vielleicht auch stärker, vielleicht auch schwächer.
Also nochmal ganz auf den Punkt gebracht. Wie siehst du das, Raphael? Wird der ländliche Raum von der Energiewende eher profitieren oder kann es irgendwie passieren, dass auch hier wieder der ländliche Raum, siehe Mobilität, das Nachsehen hat?
Ich bin schon der Meinung, dass langfristig gesehen der ländliche Raum besonders von der Energiewende profitieren wird. Vielleicht zwei Beispiele, gerade jetzt in Zeiten, wo Energie immer teurer wird, was man die letzten 2-3 Jahre ja gesehen hat, werden, glaube ich, schon langfristig die Regionen profitieren, wo Strom eben langfristig gesehen ja günstig produziert werden kann, wo es viel PV und Windstrom gibt, wo einfach die Strecken zwischen Erzeuger und Abnehmer kurz sind und einfach da die Industriebetriebe, Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe sich eben langfristig mit erneuerbarem Strom, der eben CO2 einspart, günstig ja versorgen können. Aber auch wenn es vielleicht zukünftig um Themen wie grüner Wasserstoff zum Beispiel gehen wird, dass industrielle Abnehmer von Wasserstoff wegkommen, der mit Erdgas produziert wird oder für Mobilitätszwecke, für LKWs, wenn hier eben grüner Wasserstoff auch in der Region erzeugt werden kann, wo es eben die industriellen Abnehmer gibt, aber wo eben auch aus großen Freiflächenanlagen, aus Windparks grüner Wasserstoff produziert werden kann. Auch hier werden die ländlichen Regionen oder können die ländlichen Regionen profitieren, weil hier die Wertschöpfung vor Ort eben steigt.
Du bist ja Produktmanager bei Landenergie. Landenergie ist so der Stromversorger und auch generell der Energiepartner für Landwirte. Und ihr sagt, dass mit euch Landwirte zum Energiewender werden. Was heißt das überhaupt?
Die Landwirte waren ja schon eigentlich seit über 20 Jahren schon Pionier der Energiewende. Sie hatten damals schon große Dachflächen, hohen Stromverbrauch und eben oftmals auch das notwendige Kapital, Investitionen anzugehen und waren somit die Ersten, die größere PV-Anlagen gebaut haben oder eben auch mit Biogasanlagen einen wichtigen Teil zur regionalen Strom- und vor allem auch Wärmeversorgung beizutragen. Und die Energiebranche, die wird wie so vieles andere auch immer komplexer. Der BDEW, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der hat im Mai 2024 ein Faktenpapier veröffentlicht, wo es darum geht, wie komplex oder wie viel Bürokratie eigentlich in der Energiebranche, in der Energiewende steckt. Und die haben zum Beispiel herausgefunden oder mal zusammengetragen, es gibt über 15.500 Rechtsnormen in der Energiewirtschaft. Allein das EEG hat im Jahr 2000 noch um die 12 Paragraphen, heute sind es schon fast 200 Paragraphen. Und eben mit Landenergie Energiewender werden, heißt eben, wir wollen Lösungen und Dienstleistungen entwickeln, weiter vorantreiben und einfach dem Landwirt zur Seite stehen, um diese Komplexität, die es in der Energiebranche gibt, in der Energiewelt gibt, einfach zu reduzieren und dass er eben weiterhin zum einen an der Energiewende teil hat, zum anderen eben auch weiterhin von der Energiewende profitieren kann. Zum Beispiel mit Lösungen für ausgeförderte PV-Anlagen oder eben einem breiten Informationsangebot zu Freiflächen und Agri-PV.
Es ist Zeit für meine Abschlussfrage, für meine letzte Frage hier in diesem Podcast. Die ist total einfach. Wie kann es also gelingen, dass ganz speziell Landwirte zu den Gewinnern der Energiewende zählen und nicht eben zu den Verlierern?
Was man schon die letzten Jahre gemerkt hat, ist, dass einfach die Energiewende ja enorm komplex wurde. Allein schon die Anzahl der Paragraphen, die jedes Jahr mit dazukommen, dass selbst die Juristen sich darüber streiten, wie verschiedene Paragraphen ausgelegt werden müssen. Beim Netzbetreiber anrufen ist auch immer eine schwierige Sache, weil man da keine direkte Telefonnummer hat. Dann geht es nur per E-Mail. Dann wartet man 4, 6 Wochen, wenn man Glück hat, auf eine Rückmeldung. Und da braucht es, glaube ich, einfach einen Partner an der Seite, der diese Komplexität so weit herunterbricht, dass man sagen kann, du bist dafür zuständig für deinen Job und wir machen unseren Job und gemeinsam können wir die Energiewende gestalten, weil wir dann die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen dir geben, dass du weiterhin die Energiewende gestalten kannst, dass du deinen Strom vermarkten kannst, dass du Strom selbst erzeugt sinnvoll nutzen kannst. Und da wollen wir einfach mit dem Landwirt gemeinsam Energiewende werden.
Ehrensache, der Podcast der Maschinenringe Deutschland.